Herzlich willkommen zum humanistischen Magazin auf Bayern 2, das sich heute ein wenig neu erfindet. Statt dem gewohnten Magazin und dem Nachrichtenblock gibt es nämlich jetzt von nun an ein Gespräch. Zwei Menschen, ein Thema und keine Scheu vor den großen Fragen. Mein Name ist Martin Bühner und unser erster Gast in diesem neuen Format ist eine Frau, die sich schon seit vielen Jahren für humanistische Werte einsetzt. Als Vizepräsidentin der Humanistischen Vereinigung, einem der größten nicht-religiösen Träger sozialer Einrichtungen in Deutschland. Kindertagesstätten, Beratungsstellen, Bildungsangebote und humanistische Lebensbegleitung quasi von der Wiege bis zum Abschied. Herzlich willkommen, Regine Steib.
Hallo Martin, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich von dir genau zu diesem Format auf Bayern 2 eingeladen worden bin. Gleichzeitig, wie ich gehört habe, über was wir hier reden, habe ich natürlich schon ein bisschen, ja, auch Bammel bekommen.
Ach, das ist hoffentlich nicht nötig. Wir sind gerade in einer Zeit, die sich ja für viele Menschen irgendwie auch wie eine Zeitenwende anfühlt, aber jetzt keine besonders gute. Es gibt mehrere Kriege gleichzeitig in Europa, so nah wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und auch politisch, also Parteien und Bewegungen, die Nationalismus oder auch Gottesstaatlichkeit oder die Abschaffung liberaler Grundrechte ganz offen propagieren und die damit auch sogar Wahlen gewinnen. Wenn man jetzt in die USA schaut, nach Italien, nach Ungarn oder auch in Teilen Deutschlands. Also das ist so der Hintergrund, vor dem wir uns heute unterhalten wollen. Regine, was macht diese Zeit mit dir, also persönlich, aber auch in deiner Rolle als Vizepräsidentin der Humanistischen Vereinigung?
Ja, wie du schon sagst, ne, die Einschläge kommen näher, aber trotzdem muss ich auch gestehen, gerade noch sind wir hier ja in Deutschland cool. Ich kann unbehelligt leben in Frieden. Wir sind hier noch in guten Zeiten und auf der anderen Seite aber, das ist jetzt genau das, wie können wir dafür sorgen, dass das auch so bleibt?
Ne? Also die Herausforderungen werden größer, aber du bist da noch immer noch sehr zuversichtlicher, sehe ich dich jetzt.
Ja, das ist vielleicht auch ein Teil meiner Persönlichkeit.
Jetzt, wenn wir nach Deutschland blicken, Deutschland ist ja schon lange kein richtig religiöses Land mehr, also vor allem die Mehrheit nicht mehr. Seit einigen Jahren sind da die Konfessionslosen ja die größte Gruppe und der Abstand wächst immer weiter. Gleichzeitig ist die gesellschaftliche und politische Infrastruktur aber nach wie vor stark von den Kirchen und von der Religion geprägt. Es gibt Kirchensteuer, Staatsleistungen in Milliardenhöhe. Religionsunterricht ist der Regelfall. Seelsorge wird in Krankenhäusern oder auch bei der Bundeswehr fast ausschließlich kirchlich betrieben. Als konfessionsloser Mensch würde ich jetzt sagen, ja, ich brauche doch für meine Überzeugungen und Werte da nicht noch eine Organisation. Was würden Sie denen sagen?
Wer denkt, er braucht keine Organisation oder braucht keine Interessenvertretungen, bitte. Für mich sieht's halt anders aus. Ich bin stolz und das zeigt ja auch meine Funktion als Vizepräsidentin, dass ich eben in der Humanistischen Vereinigung organisiert bin und dass das eine Organisation ist, die meine Interessen vertritt, meine Weltanschauung teilt und sich darüber hinaus eben in der Öffentlichkeit auch für Themen einsetzt, wo ich denke, da habe ich im Einzelnen keine Chance, tatsächlich was zu bewirken.
Was kann diese Organisation, was man als Einzelner nicht kann?
Ja, ich denke, das ist schon auch Lobbyarbeit, Stellungnahmen zu einzelnen Themen. Sie ermöglicht eben so Entfaltungsräume für die Menschen mit ihren Kindertagesstätten, mit Jugendfeier, mit ihren Veranstaltungen, für Menschen in allen Lebenslagen, die halt gerne auch ohne Religion doch ja bestimmte Werte vertreten und die gerne auch in der Öffentlichkeit vertreten sehen wollen.
Ja, ein Thema zum Beispiel ist die Forderung, dass es auch eine nicht religiöse Seelsorge geben muss, gerade in Krankenhäusern oder bei der Bundeswehr. Das sollten doch eigentlich selbstverständliche Sachen sein, die im Angebot sind. Ist es aber nicht.
Ist es aber nicht, ja. Und das ist was, wir arbeiten dran. Also es ist mühselig, obwohl es eigentlich selbstverständlich ist. Und es interessiert den Menschen wahrscheinlich erst dann, wenn er sowas nötig hat. Und ich als Atheistin, ich reagiere da sehr empfindlich, wenn mich jemand tröstet mit irgendwelchen Bibelzitaten oder mich abstellt und sagt, ja, vertraue auf Gott, dann dann möchte ich auch mit solchen Personen in solchen Lebenslagen eben nicht sprechen und hätte gerne jemand, der eben ja, mich humanistisch betreut.
Warum sind die Widerstände da so groß?
Oh, Martin, da würde ich sagen, wir haben nur eine Viertelstunde, ne? Da würde ich doch dir empfehlen, lade dir doch mal einen humanistischen Seelsorger hier für diese Viertelstunde ein.
Ja, das lässt sich bestimmt.
Oder Seelsorgerin, weil, ich spoilere, wir werden ab dem 1.7. eine humanistische Seelsorgerin bei der Humanistischen Vereinigung beschäftigen.
Mhm. Ja, das ist aber was, was ihr von euch aus jetzt initiiert habt. Also das ist keine Anfrage von einem Ministerium oder von der Bundeswehr.
Nein. Also da haben wir Gegenwind. Ne?
Ja. Dann lass uns den Blick mal ein bisschen weiter werfen. Weltweit gibt es ja auch viele Menschen, die aufgrund ihrer nicht religiösen Überzeugung verfolgt werden. In manchen Ländern droht denen da sogar dafür die Todesstrafe. Amnesty International listet 80 solche Länder auf, wo nicht religiöse Menschen extrem verfolgt oder bedroht sind. Die Humanistische Vereinigung betreibt beispielsweise das Humanist Shelter Program, also MenschenrechtlerInnen, die aus verschiedenen Ländern weltweit in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt vor Verfolgung und Haftstrafen gerettet und geschützt werden. Diese autoritären Bewegungen, die haben ja immer mehr Einfluss. Wie kann man da dagegen wirken, außer jetzt mit diesem Humanist Shelter Program? Ist das nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Ja, das ist alles, aber irgendwann gibt es denn einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und es ist ja nicht nur die Humanistische Vereinigung mit diesem Humanist Shelter Programm, sie ist ja auch Teil von den International Humanists. Und das ist genau auch wieder der Punkt. Da kann ich alleine wenig bewirken und wenig machen, aber ich weiß, es gibt hier Menschen, die hier so organisiert sind, um auch in den anderen Ländern auf der Welt dem entgegenzuwirken.
Diese autoritären Bewegungen oder Regime, Staaten, die gewinnen ja weltweit zuletzt immer mehr auch an Einfluss. Manche sitzen, hab's vorhin schon erwähnt, sogar auf der Regierungsbank. In Deutschland ist die AfD, die ja laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, in fast jedem Parlament vertreten und in Teilen Deutschlands mittlerweile sogar die stärkste Kraft. Was kann man hierzulande tun, um unsere liberale Demokratie auch zu verteidigen gegen diese Kräfte, die einfach ihre eigenen Spielregeln nutzen, um unserer Demokratie zu schaden und die vielleicht abzuschaffen über kurz oder lang?
Als Lehrerin kann ich jetzt sagen, ja okay, wir haben jetzt zum Beispiel die Verfassungsviertelstunde in der Schule eingeführt. Ja, ist das eine Lösung? Ich weiß es nicht. Ne? Also es ist sehr schwierig, aber ich denke, das ist wie auch bei all unseren humanistischen Werten, die ja da auch zum Teil drinstecken, nicht als gegeben hinzunehmen, sondern immer wieder sich bewusst zu machen, was uns diese Strukturen doch tatsächlich an Freiheiten bringen und Entfaltungsspielräume und das aber auch immer dann deutlich auszudrücken und ja.
Hast du das Gefühl, dass den Menschen hierzulande überhaupt bewusst wird, was da auf dem Spiel steht? Dass diese Demokratie, die wir über Jahrzehnte eingeübt haben und verbessert haben, jetzt plötzlich wieder in Frage gestellt wird von manchen?
Ja, aber ich denke, das ist bei vielen Dingen so. Ich kenne das zum Beispiel auch aus einer ganz anderen Richtung, Feminismus, ne? Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Es winken viele Frauen, junge Frauen gerade ab und sagen, ja, du mit deiner Emanzipation oder ne, Feminismus. Aber die leben in einer Zeit, die deswegen für Frauen doch so angenehm ist im Vergleich zu vor 100 Jahren, weil es eben Frauen gab, die sich hingestellt haben, sich organisiert haben und hier ihre Rechte eingefordert und durchgesetzt haben. Und das ist, glaube ich, das, was man gerade auch in Schulen klar machen muss, was in der Geschichte alles gelaufen ist, dass wir hier manche Errungenschaften von solchen Organisationen, solchen politischen Akteurinnen, dass das der Grund ist, warum wir hier doch sehr angenehm leben und dass wir das aber schon auch im Bewusstsein haben und eben nicht vergessen.
Ja, müssten die Humanisten da lauter sein und vielleicht ja auch aggressiver in die Gesellschaft ihre Forderungen rein schreien, sage ich jetzt mal, dass man auch, dass da diese Gefahr besteht, eben, dass diese ganzen Errungenschaften wieder verloren gehen.
Da, lieber Martin, das sind zwei Adjektive, die, wenn sie Frauen durchführen, nämlich laut und aggressiv, dann finden sie kein Gehör. Und ich glaube, immer wo es laut und aggressiv wird, naja, ob dann die Idee dahinter so gut ist,
hört
man denen nicht so gerne zu. Also ich denke, es müssten schon subtil, aber bestimmt Dinge angesprochen werden. Ja. Oder einfach auch mal Widerspruch. Mhm. Freundlich, nett, höflich, aber widersprochen.
Mhm. Ein anderes Thema in Deutschland, was viel diskutiert wird, ist die Sterbehilfe, die ja seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020 grundsätzlich erlaubt ist. Aber eine verlässliche gesetzliche Regelung fehlt ja bis heute. Das Recht zum Beispiel auf Schwangerschaftsabbruch steht in vielen Ländern wieder ernsthaft unter Druck. In den USA wurde es ja faktisch abgeschafft. Und auch die LGBTQ-Rechte, die vor 10 Jahren ja fast schon als Gesetz galten, werden in immer mehr europäischen Ländern zurückgedreht. Also das sind jetzt keine Randthemen, das sind ja Grundrechtsfragen. Der Humanismus hat da schon eine ziemlich klare Position, oder?
Ja, selbstverständlich. Weil wenn du diese Themen ansprichst, sie sind halt alle zum Großteil schon sehr religiös geprägt oder diese Verbote aus religiöser Sicht begründet. Und das ist halt das, was ich als Humanistin tue. Ich frage mich, was ist, wenn jetzt diese religiösen Verbote wegfallen? Wie sieht's dann mit den Menschen aus? Ist das wirklich so was, was die Menschheit vernichtet, wenn zwei Männer sich küssen? Und da kommt man ziemlich schnell durch reinen Menschenverstand drauf. Nein, es ist nicht so.
Warum kann man sich da nicht einigen? Ist da wirklich der Einfluss der Religion noch so groß, dass die PolitikerInnen, die ja an sich eine klare Grundlage haben, die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eine gut geregelte Sterbehilfe jetzt beispielsweise. Sind die dazu verzagt oder befürchten die, dass das Verhältnis Staat-Kirche darunter leiden könnte? Oder warum gibt es da diese Berührungsängste?
Ja, ich glaube, genau das ist es. Ja und ja und ja. Angst vor Wählerverlust, die halt andere Positionen haben, Angst vor dem Gegenwind der Kirchen. Also wir sprechen jetzt hier von Deutschland, aber wahrscheinlich auch von USA. Ne? Da sieht man ja, Entscheidungen von Trump sind ja immer mit dem Blick auf seine Wählerschaft gerichtet. Und
dann vielleicht auch heutzutage Angst vor dem nächsten digitalen Shitstorm, der vielen dann auch Angst macht. Lass uns zum nächsten Thema gehen, eins, das dich auch in der Schule häufig schon beschäftigt hat, die künstliche Intelligenz, die ja in rasanter Geschwindigkeit in wenigen Jahren von einem Nischenthema zur Alltagstechnologie eigentlich geworden ist. Also irgendwelche Algorithmen entscheiden schon heute über Kreditwürdigkeit, über Chancen im Job oder über medizinische Diagnosen, oft ohne dass Menschen jetzt nachvollziehen können, wie diese Entscheidung eigentlich zustande kommt. Gleichzeitig verändert die KI unsere gesamte Arbeitswelt ja in einem Tempo, dass da die Regulierung und die Gesellschaft kaum noch hinterherkommt. Jetzt aus deiner humanistischen Sicht, was ist da die größte Gefahr dieser Technologie und wo liegen vielleicht ihre Chancen?
Martin, ich mach's jetzt wie in der Schule. Ich frag dich jetzt erstmal, was heißt KI bitte?
Künstliche Intelligenz.
Ah, und schon sage ich Fehler. KI bedeutet keine Intelligenz, weil es ist keine Intelligenz. Das ist das, was den Menschen ausmacht, Intelligenz. Und das sollte man sich jedes Mal, wenn man ChatGPT, Gemini und wen auch immer fragt, bedenken. Es ist keine Intelligenz. Wie komme ich zu meiner Antwort? Ich muss erst selber einen Prompt setzen. Und nur so gut der Prompt ist, so gut ist die Antwort. Weil es ist keine Intelligenz, es ist ein Riesenspeicher von Wissen, das aus dem Netz abgegriffen wird, plus eben, wie du sagst, der Technikalgorithmen. Und da sage ich zu meinen Kindern immer und meinen Jugendlichen, nee, wir brauchen immer noch NI, natürliche Intelligenz. Menschen, die denken.
Der gesunde Menschenverstand.
Der gesunde Menschenverstand. Und wir dürfen nicht einfach unser Gehirn abgeben. Gleichzeitig wissen wir alle, wie viel Fake News, wie viel Bullshit im Netz ist. Auch das fließt ja in den in die Antworten der Fragestellung mit ein. Also muss ich ja auch das, was ich da geliefert bekomme, was leider immer in einer sehr guten Sprache, muss ich selbst gestehen, einem dargeboten wird, aber immer noch kritisch hinterfragen.
Glaubst du, dass die Gefahr besteht, dass wir jegliche Entscheidung irgendwann der KI überlassen und dann, wenn wir an der Straße stehen, irgendwann fragen müssen, was bedeutet jetzt das rote Licht auf der Ampel schnell wieder, liebe KI?
Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist wie bei vielen Technologien, die am Anfang begeistert bis zu den Exzessen ausgenutzt werden. Aber nein, ich denke, es wird schon auch Menschen geben, die weiterhin denken.
Ja, dann lass uns den Blog soweit abschließen. Wir haben jetzt viel über Verfolgung auch, über Autoritarismus, über Grundrechte und jetzt zum Schluss auch über KI, künstliche Intelligenz oder keine Intelligenz gesprochen. Das ist alles kein leichtes Gericht, kein leichtes Programm. Beunruhigt dich das, so viele Brandherde um einen zu haben, oder gibt es dir vielleicht sogar Energie, etwas besser zu machen, etwas verändern zu wollen?
Beides gleichzeitig. Ne? Mhm. Also ja, ich wache nicht in der Früh auf und denke mir, oh Gott, ich bin beunruhigt, ich muss heute die Welt retten. Aber gerade sowas, also darum freue ich mich, dass ich hier sein durfte, immer wieder in meinem Leben so Phasen zu haben, wo ich mich dann hinsetze und solche Dinge auch für mich reflektiere, geben mir wieder Energie, eben zu sehen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg oder was ich tue, hat Sinn. Ja,
dann nutz die gute Gelegenheit doch. Möchtest du den Menschen, die jetzt gerade zuhören, noch was mitgeben oder einen Wunsch an sie richten?
Naja, was jetzt hier hoffentlich rumgekommen ist, also ich wünsche mir natürlich viel, viel natürliche Intelligenz von allen Menschen da draußen und ich wünsche diesen Menschen auch die Kraft und die Energie, ihre Werte und ihre Energien positiv einzusetzen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Regine Steib, Vizepräsidentin der Humanistischen Vereinigung, für dieses Gespräch und verabschiede mich von den Zuschauern. Das nächste humanistische Magazin hören Sie im November hier auf Bayern 2.